Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
Heute sind wir also wieder mittendrin in unserer Themenreihe zum Umgang miteinander. Diese Reihe ist der Auftakt zu einem Gemeindeprozess, den wir in der zweiten Jahreshälfte starten wollen und in dem Gottes Wille und unser Auftrag in Marburg im Mittelpunkt stehen wird. Dieser Auftakt, den wir im Moment erleben, ist dafür wichtig. Denn die Liebe zueinander und zu jedem Menschen ist nicht nur unser Erkennungszeichen als Jüngerinnen und Jünger Jesu, sondern auch Jesu größtes Machtmittel in dieser Welt. Wenn diese Liebe unser Markenzeichen ist, wird auch jeder Gemeindeprozess gesegnet sein. Deswegen kümmern wir uns bewusst im ersten Teil, im Auftakt, nicht darum, was sollten wir tun, was sollten wir lassen, sondern wie sieht es eigentlich in unserem Herzen aus. Wir kümmern uns um den Kern, um die Quelle all dessen, was Jesus mit und durch uns tun will. Und deshalb auch dieses Zitat von Mutter Teresa, die in den Slums von Kalkutta unter den Ärmsten und Kränksten gearbeitet hat, dafür auch irgendwann den Friedensnobelpreis bekam. Sie hat gesagt: Anfangs dachte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Dieses Zitat hat mich beeindruckt. Und ich denke, das ist etwas, worüber wir ernsthaft nachdenken sollten. Was hat wirklich Kraft, um Leben zu verändern, um Menschen anzurühren? Die größte Macht Gottes ist die Liebe. Sie bewegt Menschen dazu, sich ihm anzuvertrauen. Durch unser Ja zu Jesus haben wir diese Liebe im Herzen, sagt die Bibel. Wir dürfen zuallererst selbst diese Liebe genießen, die uns heilt und dem Leben auch seinen Sinn gibt. Natürlich wirkt sich diese Liebe dann auch untereinander aus. Deshalb haben wir uns vor 14 Tagen angeschaut, was zum Beispiel unsere Worte verraten. Denn von unseren Worten kann Gott ganz direkt auf unser Herz zurückschließen. Ist es von seiner Liebe erfüllt oder nicht? Das zeigt sich offenbar sehr stark an dem, was wir sagen und wie wir es sagen. Letzte Woche ging es um die einzige Lösung für alle Dinge, die nicht im Sinne Gottes sind, und das ist laut Jesus unsere Neugeburt, durch die Gott mit seiner Liebe in uns einzieht und wohnt. Er entmachtet alle anderen Einflüsse in uns, wenn wir das zulassen. Wenn Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, dann haben wir sozusagen seinen genetischen Fingerabdruck der Liebe in uns. Und der wird sich natürlich auch anschließend auch zwischenmenschlich zeigen. Die Liebe will sich entfalten. Entfaltung der Liebe ist unser Thema heute. Wo beginnt sie eigentlich? Wie weit kann sie gehen? Was behindert diese Liebe? Wenn es auch manchen vielleicht etwas nervt, dass wir uns in den ersten drei Wochen dieses Themenmonats nicht gleich irgendwie wohin senden lassen, uns Aufträge geben. Aber es ist schon so, dass wir uns mehr als um alles andere um unser Herz kümmern müssen, sagt die Bibel. Klar kriegen müssen, wie es darin aussieht, denn das bestimmt alles andere. Auch zu dem Thema Entfaltung der Liebe oder wie geht Heiligung, gibt es heute wieder Ideenblätter. Sie liegen draußen im Foyer aus. Jeder kann sie sich mitnehmen, für sich persönlich oder um mit anderen nochmal darüber zu reden. Im Titel klang es schon ein wenig an, für die Entfaltung der Liebe nutzt die Bibel ein bestimmtes Wort, nämlich Heiligung. Nicht unbedingt haben wir immer beides gleich zusammengetan, aber in der Bibel ist es so. Warum gerade dieses Wort für die Entfaltung der Liebe gebraucht wird, will ich erklären. Das Wort heilig bedeutet im griechischen Grundtext der Bibel ausgesondert. Also nicht besonders glänzend, mit einem Heiligenschein zum Beispiel, auch nicht besonders hochwertig oder bestens geeignet. Heilig heißt einfach nur ausgesondert. Beiseite gestellt, könnte man sagen. Bei heiligen Gegenständen oder Personen ging es im alten Israel gar nicht um eine ungewöhnliche Qualität, sondern nur darum, dass sie für einen ganz bestimmten Zweck reserviert waren, quasi beschlagnahmt. Also wenn ein Jude der damaligen Zeit auf meinem Fernseher zum Beispiel einen Kuckuck sehen würde, also eine Beschlagnahmung durch irgendein Amt, dann würde er wahrscheinlich denken, oh, dieses Gerät ist heilig. Es ist beschlagnahmt. Es gehört nicht mehr mir. Heilige Geräte konnten im Tempel ganz normale Alltagsgegenstände sein, aber weil sie für den Dienst im Tempel ausgesondert waren, waren sie eben heilig. Heilige Menschen konnten genauso ganz normale Menschen sein, aber weil sie sich für Gott weihten, also aussondern ließen, galten sie anschließend als heilig. Ihr Herz schlug für Gott und seine Anliegen und sie waren bereit, dafür zu investieren. So ist das Wort Heiligung auch bis heute zu verstehen. Es bedeutet, sich Gott und seinen Anliegen zur Verfügung zu stellen. Oder anders gesagt, mehr und mehr die Liebe zu entfalten, die Gott in uns hineingelegt hat. Denn die Liebe ist Gottes Anliegen. Deswegen gehört Entfaltung der Liebe und Heiligung auch zusammen. Jesus hat ja mal alle Gebote der Bibel folgendermaßen zusammengefasst, nachzulesen in Lukas 10, 27. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe fängt zwischen mir und Gott an. Sie verwandelt mein Herz. Und mit diesem verwandelten Herzen breitet sie sich anschließend natürlich auch auf andere aus. Deswegen hat Jesus auch noch gesagt, nachzulesen in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Deshalb ist Heiligung nichts anderes als die Entfaltung der Liebe. Vielleicht hat sich mancher ja unter Heiligung etwas anderes vorgestellt. Immer mehr und immer besseres Wissen anhäufen, sich immer glatter verhalten und so weiter, all das mag auch dazu gehören, aber der Kern der Heiligung ist die Entfaltung der Liebe. Heilige Menschen sind solche, die sich Gott und seinem Anliegen ganz widmen wollen, nämlich der Liebe. Darum geht es heute. Ich habe uns dafür zwei Bibeltexte mitgebracht, bei denen es auch wieder nicht darum geht, wie sich Menschen jetzt für die Liebe oder für andere Leute aufgeribbelt haben, sondern beide Bibeltexte gewähren uns einen Blick in das Herz der betreffenden Person. Beide Bibeltexte sind nach meinem Dafürhalten Extrembeispiele. Der eine im guten Sinn, der andere im schlechten. Zwischen diesen Beispielen spielt sich meines Erachtens das Wachstum der Heiligung ab. An beiden zeigt sich, wie weit die Liebe sich entfalten kann, wenn man sie lässt, oder wie sie auch daran gehindert werden kann, sich zu entfalten. Ich beginne mit dem ersten, mit dem guten Beispiel. 6 Tage vor dem jüdischen Passafest, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war er zu einem großen Essen eingeladen in einem Vorort Jerusalems, nämlich in Bethanien. Gastgeber war ein gewisser Simon, den man auch den Aussätzigen nannte. Bethanien war damals tatsächlich so eine Art Ghetto für all die Kranken, die man aus dem normalen Alltag der Stadt verbannt hatte, zum Beispiel aus Angst vor Ansteckung. Diese verbannten Kranken durften auch nicht nach Jerusalem kommen. Man sandte sie ganz pauschal, egal was sie hatten, einfach die Aussätzigen. Und wenn sie dann doch in die Nähe der Menschen kamen, mussten sie schon von Weitem rufen, unrein, unrein, damit nur niemand sie anrührte. Taten sie das nicht, war man berechtigt, sie zu steinigen. Der Besuch Jesu in Bethanien, also in diesem Ghetto, war schon eine eindeutige Stellungnahme, finde ich. Jesus gibt die Aufgegebenen nie auf. Ganz im Gegenteil, er ist mittendrin, er kommt zu ihnen. In Bethanien wohnte auch Lazarus, den er kurz vorher von den Toten auferweckt hatte. Dadurch war Lazarus eine öffentlich bekannte Person geworden. Auch er wurde neben Jesus von der jüdischen Obrigkeit mit Argwohn betrachtet. Er und seine beiden Schwestern Maria und Martha waren bei diesem Essen dabei. Wegen Jesus und wegen Lazarus war vermutlich auch der eine oder andere Spitzel der Jerusalemer Staatspolizei dabei. Hören wir uns an, was da passierte. Ich lese uns Markus 14, 3 bis 9 und bitte uns dazu aufzustehen. Markus 14, 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardeöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Herr, wir bitten dich, gewähre uns einen Blick in das Herz dieser Frau. Amen. Ich beziehe noch einen zweiten Bibeltext dazu, den ich jetzt nicht vorlese, aber nicht nur der Evangelist Markus berichtet von diesem Ereignis, sondern auch der Evangelist Johannes, und zwar in Johannes 12, 1 bis 11. Und weil Johannes Augenzeuge war, ergänzt er in seinem Bericht, dass es Maria war, die Schwester der Martha und die Schwester des Lazarus. Und Johannes ergänzt sogar weiter, dass Maria Jesus nicht nur den Kopf gesalbt hat, sondern auch seine Füße und sie anschließend sogar mit ihren offenen Haaren abtrocknete. Das sind wichtige Details für unseren Bericht und deswegen beziehe ich auch diesen Johannesbericht mit ein. Wir lesen hier, dass die Geste, die Maria tat, eine heftige Empörung unter den Anwesenden auslöste. Nicht nur wegen dem verschwendeten Geld. Einem hochstehenden Gast das Haupt zu salben, war eine Sache, die höchste Wertschätzung ausdrückte. Das passierte deswegen auch immer wieder und sowas war in der Regel dem Gastgeber vorbehalten. Interessant ist, dass Simon das nicht tat. Er war Jesus gegenüber wohl kritisch eingestellt und hatte ihm deswegen diese wertschätzende Geste verweigert. Genau das holte Maria eigenmächtig nach. Das ist mutig. Im Angesicht eines Gastgebers, der nicht sie ist. Aber dann ging sie ja noch viel weiter, laut Johannes. Die Füße salben, zudem auch noch von einer Frau, wurde als besonders empörender Übergriff empfunden. Das muss ein bisschen erklärt werden. Erstens wurde das als empörend empfunden, weil eine Frau das tat. Einem Mann als Willkommensgruß die Füße waschen, wenn er in das Haus eintrat, war eine Arbeit für die geringsten männlichen Sklaven in einem Haus oder vielleicht auch für die männlichen Kinder des Gastgebers. Auch das hatte Simon offenkundig nicht veranlasst. Frauen waren in den Augen der Zeitgenossen Jesu noch niedriger eingestuft als Sklaven, als männliche Sklaven. Und Maria setzte sich auch hier ganz mutig über diese eiserne Regel hinweg und sagte damit symbolisch, dass auch die Allergeringsten, wie zum Beispiel sie, Jesus Gutes tun könnten. Sie demütigte sich öffentlich mit dieser Geste noch unter die Haussklaven und übte interessanterweise noch einmal Kritik, heimliche Kritik an Simon, der ja Jesus dieses Füßewaschen verweigert hatte. Zweiter Punkt, der für uns erklärt werden muss, sind die offenen Haare. Soweit man das überblicken kann, galten damals offene Haare als ein Zeichen von Prostituierten. Auf diese Weise machten sie klar, ja, ich gehöre dazu und du kannst mich haben. Vielleicht wird in Markus 14 deswegen nicht Marias Name erwähnt. Der Evangelist Markus wollte vielleicht ihren Ruf schützen. Aber Maria bekannte sich mit ihren offenen Haaren ganz deutlich zu ihrer Vergangenheit. Sie versteckte sich nicht, besonders vor Jesus nicht. Das heißt natürlich an diesem Punkt überhaupt nicht, dass sie ihre Tätigkeit gerechtfertigt hätte. oder rechtfertigen wollte. Sie wollte sich nur als die zeigen, als die sie ohnehin angesehen wurde und wollte damit ein bisschen auch ihre Niedrigkeit, glaube ich, zeigen. Sie hat sich jedenfalls zu ihrem Lebensweg bekannt. Der dritte Punkt, der auch erklärungsbedürftig ist, ist die Sache mit dem Nardeöl. Für ihre Hingabe an Jesus verwendete sie wahrscheinlich ihren größten und sorgsamst gehüteten Schatz, nämlich dieses Fläschchen mit Nardeöl. Narde ist ein äußerst seltenes Baldriangewächs aus dem Himalaya. Es wurde damals auch Königssalbe genannt, insofern passt ja ausgerechnet das hier ganz gut. Sie wurde auch Königssalbe genannt, deswegen, weil sie so teuer war, dass nur die Allerreichsten sie sich leisten konnten. Und das legt nahe, dass Lazarus, Maria und Martha ursprünglich aus einer so reichen Familie stammten. Und dass sie inzwischen in Bethanien wohnten, legt auch nahe, dass sie von irgendeiner damals unheilbaren Krankheit befallen waren. Sie waren trotz ihres wohlhabenden Hintergrundes Verstoßene, Aussätzige. So wie eigentlich auch der Gastgeber Simon. Heute wissen wir, dass manchmal in reichen Familien der damaligen Zeit den Töchtern ein solcher Hochzeitsmitgift mitgegeben wurde, so ein Nardefläschchen. Umgerechnet betrug der Wert dieser Kostbarkeit nämlich mindestens ein heutiges Jahresgehalt, wahrscheinlich so zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Das konnte sich nicht jeder leisten. Das war aber eine super Mitgift für eine Tochter der damaligen Zeit. Maria verschwendete möglicherweise also ein Vermögen an Jesus. Ihr Vermögen, und zeigte damit, wie unendlich wertvoll ihr diese Person Jesu war. Sie zeigte aber noch mehr. Solch eine Mitgift war oft eine Geste der Liebe und Hoffnung von Seiten der Eltern. Sie wollten ihr Kind damit absichern, auch finanziell. Für eine Tochter war das Geschenk in der Regel der Inbegriff ihrer eigenen Hoffnungen und Träume auf Glück, auf Liebe und auf Familie. Auch das brachte Maria zum Ausdruck mit ihrer Salbung. Jesus erfüllte für sie alle Sehnsüchte und Träume nach einem sinnvollen Leben. Wem hätte sie sonst diesen Schatz schenken können? Als Maria erfahren hatte, dass Jesus wieder in ihren Ort kommen würde, ahnte sie wahrscheinlich zusammen mit vielen, dass das Jesu letzter Besuch sein könnte. Denn er wollte ja nach Jerusalem, mitten in die Höhle des Löwen. Längst war klar, dass die geistlichen Führer und auch die Politriege um den König Herodes nach einer Gelegenheit suchten, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Solche Leute waren vermutlich auch unter den Gästen. Jesus war damals die bekannteste und umstrittenste Person in Israel. Und das Essen, von dem wir gerade gehört haben, war kein rein privates Essen. Simon wollte wahrscheinlich wissen, wer Jesus in Wirklichkeit war. Der erwartete Erlöser? Der eigentliche König des Volkes Gottes? Oder nur ein selbsternannter Wichtigtuer? Aus diesem Grund lud er ihn ein und machte sein Festessen zu einer halböffentlichen Veranstaltung, bei der auch Leute zugegen sein konnten, die ganz spontan vor der Tür standen. Ich glaube, dass Maria bewusst war, dass auch Leute unter den Gästen waren, die Jesus an den Kragen wollten. Vielleicht war Maria sogar die Frau, die von Jesus vor der Steinigung bewahrt wurde, weil sie eine andere Ehe gebrochen hatte, nachzulesen in Johannes 8. Damals hatte Jesus gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dadurch entkam sie dem Tod. Ich stelle mir vor, wie Maria vor diesem Festbankett in ihre Wohnung lief und dort die Alabasterflasche mit dem Nardeöl suchte. Sorgsam versteckt. Zeichen für all ihre Hoffnungen und Träume von einem unbeschwerten Glück, von Familie, von Anerkennung. Das Leben hatte ihr all das bisher nie bieten können. Und auch die Beziehung zu einem verheirateten Mann, falls sie es war, konnte ihr das wohl nicht geben. Sie nahm deshalb das kostbare Alabasterfläschchen mit auf das Festessen und wartete auf eine Gelegenheit. Irgendwann löste sie ihre Haare, zerbrach das Gefäß und ließ Jesus das kostbare Öl über den Kopf laufen, salbte auch seine Füße. Ihre offenen Haare nutzte sie zum Abtrocknen. Diese Szene hat mich immer schon sehr bewegt. Aus unterschiedlichen Gründen, viele davon habe ich jetzt genannt, zum Beispiel auch wegen dem Mut dieser Frau. Unser Thema heißt Entfaltung der Liebe oder Heiligung. Und Maria zeigt, wie weit sich diese Liebe gegenüber Jesus entfalten kann. Sie legt ihm tatsächlich ihre ganzen Sehnsüchte und Hoffnungen zu Füßen, die sie innerlich gebunden hatte an dieses teure Aussteuergeschenk ihrer Eltern. Sie zeigte unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Ehre, wer Jesus für sie war. Er erfüllte ihre verloren geglaubten Träume. Er liebte sie, wie sie immer geliebt werden wollte. Deswegen weihte sie ihm ihren kostbarsten Schatz. Ihm wollte sie folgen und dienen. Und das wollte sie auch allen zeigen, egal was daraus wird. Das finde ich sehr mutig. Vielleicht war es auch verzweifelt. Vielleicht hat sie sich vorher auch gefragt, was um Himmels Willen kann ich denn für Jesus noch tun, falls es tatsächlich zu einer Katastrophe in Jerusalem kommt. Auf jeden Fall war es ein krasses Zeichen. Und das ist es bis heute. Für alle, die sich vom Leben benachteiligt fühlen, die ausgegrenzt sind, die sich ganz unten fühlen. Ein Zeichen, dass Jesus ihnen Frieden und Heil geben kann. Und genauso ein Zeichen für alle, die an Jesus zweifeln, so wie Simon. Liebe und Heiligung fängt an, wenn ich Jesus vertraue. Und sie kann so weit gehen, dass ich ihm das Kostbarste gebe, was ich besitze. Darin ist Maria für mich ein Vorbild. Und das ist auch der Punkt, wo wir über Fragen nachdenken sollten, die dieser Text uns stellt. Zum Beispiel die Frage, welche Träume erfüllt Jesus für mich? Oder träume ich sie immer noch? Wir könnten auch fragen, was kann ich deshalb loslassen und ihm geben? Ich habe uns ja noch einen zweiten Bibeltext mitgebracht. Der macht das Gegenteil deutlich. Auf diesen Bibeltext werde ich jetzt nicht mehr allzu ausführlich eingehen, aber er spiegelt eben das andere Extrem wider, nämlich, dass die Liebe zu Gott so sehr an ihrer Entfaltung gehindert werden kann, dass sie irgendwann erstickt. Und dann kann es sein, dass die alten Einflüsse, von denen mich Gott eigentlich ursprünglich befreit hatte, umso stärker wieder zurückkommen. Eine der tragischsten Figuren zu diesem Thema ist Saul für mich. Der erste König des alten Israel und Vorgänger von David. Er war von Gott erwählt. Auch er gehörte also zu den sogenannten Heiligen, zu denen, die sich zum Dienst für Gott aussondern und weihen ließen. Mit ihm wollte Gott seine Anliegen in Israel durchsetzen. Und das ging auch eine Zeit lang sehr gut. Saul hatte den Propheten Samuel an seiner Seite und sein Ohr nah bei Gott hatte ja dieser Samuel, konnte ihm immer wieder sagen, was Gott dachte oder wollte. Aber im Laufe der Zeit passierte es immer häufiger, dass Saul eigenmächtig handelte. Schließlich war er ja nun der König. Und der bestimmt bekanntlich die Richtlinien der Politik. Niemals in seinem Leben hätte er zwar Gottes Wort öffentlich widersprochen, aber praktisch ging er zunehmend andere Wege und das auch immer offenkundiger. Nach etlichen Jahren als König rief er nur noch dann Samuel um Hilfe, wenn es brenzlig wurde. Der sollte dann für ihn Gott anrufen und um Weisung bitten. Zum Beispiel, wenn es darum ging, einen Krieg zu gewinnen. Samuel, der Prophet, war so eine Art Lebensversicherung für Saul. Er gab ihm das Gefühl, Gott würde letztlich immer auf seiner Seite bleiben. Zwischendurch lesen wir in diesen Texten, die uns im Alten Testament berichtet werden, natürlich auch, dass Saul gebetet hat und sogar auch Weisung bekam. Und irgendwie vermute ich, dass im Laufe der Zeit diese innere Abkehr von Gott auch dazu geführt hatte, dass er eine Hemmung im Gebet hatte und immer mehr auf Samuel zurückgreifen wollte, wenn es denn brenzlig wurde. Es gab zwei Ereignisse im Leben von Saul, wo er die klaren Richtlinien Gottes so deutlich verletzt hat, dass er damit seine eigene geistliche Autorität beim Volk ins Wanken brachte. Das Vertrauen des Volkes zu Gott geriet auch dadurch ins Wanken. Einmal vergriff er sich nach einem Sieg mit seinen Leuten an den Gütern des eroberten Volkes, obwohl Gott sie durch ein Wort Samuels eindeutig unter den Bann gestellt hatte. Ich führe das jetzt nicht weiter auf, aus. Aber was auffällig ist, ist eins. Nachdem Samuel ihn zur Rede gestellt hatte, der Prophet, und nachdem Samuel auch Gottes Enttäuschung über diesen Treuebruch öffentlich gemacht hatte, lief ihm Saul hinterher und zerrte ihm an ihm wie ein Kind, das sich vor den Folgen eines Fehlers fürchtet, vor den Folgen der elterlichen Bestrafung. Samuel, der Prophet, sollte ihn trotzdem vor dem Volk als König und als den Heiligen Gottes bestätigen, unbedingt. An dieser Stelle wird deutlich, dass Saul viel mehr auf seine eigene Anerkennung und Ehre achtete, als auf die Anliegen Gottes. An diesem Punkt kann man schon sagen, Liebe zu Gott sieht eigentlich anders aus. Das zweite Vergehen Sauls war vielleicht noch krasser. Es passierte, nachdem Samuel, der Prophet, gestorben war. Das hatte Saul natürlich sehr getroffen. Wieder eine brenzliche kriegerische Auseinandersetzung, in der Saul nicht wusste, wie er agieren sollte. Heimlich und verkleidet ging er zu einer landbekannten Totenbeschwörerin, der Hexe von Endor. Sie erkannte den König, aber Saul bedrängte sie so sehr, dass sie schließlich tatsächlich Samuel aus dem Totenreich hervorkommen ließ. Eine der gespenstigsten Szenen im Alten Testament. Denn Samuel redete dann wirklich mit Saul. Allerdings war das vernichtend für Saul. Es wurde klar, dass Saul wegen seiner Erfolgssucht endgültig eine Grenze überschritten hatte. Totenbeschwörung war in Israel bei Todesstrafe verboten. Noch dazu mit Hilfe einer ausgewiesenen Götzendienerin, also mit Hilfe von schwarzer Magie. Jetzt zu der Bibelstelle, die ich persönlich auch als eine der schrecklichsten im Alten Testament empfinde. Irgendwann findet sich fast nebenbei in der Geschichte Sauls eine interne erklärende Bemerkung. In 1. Samuel 16, Vers 14 heißt es: Der Geist des Herrn aber wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Der Geist des Herrn aber wich von Saul. Als ich das zum ersten Mal las, das erinnere ich mich noch, war ich etwas erschrocken, weil ich mir dachte, ist das denn möglich? Gott sagt doch im Neuen Testament, seine Geschenke können ihn nicht gereuen. Deswegen habe ich eben gesagt, beide Beispiele, die ich heute mitgebracht habe, sind Extrembeispiele. Sowas ist im Extrem möglich, aber natürlich nicht einfach so. Viele von uns sind in Glaubenskrisen, haben inneren Abstand zu Gott, haben manchmal sogar das Gefühl, jetzt muss Gott doch eigentlich Schluss mit mir machen. Aber das sind alles seelsorgerliche Dinge, die man vor Gott wieder in Einklang mit Gott bringen kann, die man vor ihm bekennen kann, die man auch eine Zeit lang tragen kann. Was wir hier finden, ist etwas anderes. Das Extrem besteht auch nicht in Gottes Reaktion, sondern es besteht darin, dass sich Saul im Laufe der Zeit wohl bewusst davon gelöst hatte, heilig sein zu wollen, also für Gott ausgesondert zu sein. Saul hat irgendwann Gott sein Herz gezielt verweigert. Deswegen hörte er vielleicht auch auf zu beten. Obwohl er in den Augen seiner Zeitgenossen immer noch als König von Gottes Gnaden angesehen wurde. Stattdessen lebte er mehr und mehr nur noch für seine eigene Ehre, für den Erfolg als König, für sich selbst. Er übertrat bewusst die klaren Anweisungen Gottes und versuchte dennoch immer wieder, Gott für sich nutzbar zu machen, auf seine Vergebung zu bauen und so weiter. Aber er liebte nur noch sich selbst. Er richtete auch im Volk Gottes einen immensen Vertrauensschaden an. Der Glaube seiner Leute an Gott wurde ebenfalls mehr und mehr nicht mehr ernst genommen. Der Geist, den Gott Saul gegeben hatte, der Heilige Geist, war also verwaist in Saul, betrübt, bis zur Unkenntlichkeit gedämpft. Der Geist Gottes hatte keinen Platz in seinem Herzen und so war es folgerichtig, dass er auch wieder verschwand. Dass bei einem solchen Vakuum, wenn also der Geist Gottes auszieht, auch ein böser Geist Platz nehmen kann, wird auch nicht nur an dieser Stelle erzählt. Einmal sagt Jesus in Matthäus 12, ab Vers 43 folgendes. Er sagt, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, also er hat sich bekehrt, hat den Geist Gottes bekommen, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, also wenn er den Heiligen Geist nicht mehr vorfindet in dieser Person, dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer und gekehrt und geschmückt, dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als sie selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesen Menschen am Ende ärger, als es vorher war. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Martin Luther hat ja einmal dieses krasse Wort gebraucht, der Mensch wird immer geritten, entweder von Gott oder vom Teufel. Manche wähnen sich natürlich in einem neutralen Niemandsland, aber unterm Strich ist es so, dass die Einflüsse, denen wir uns aussetzen, immer eindeutig sind. An Saul und auch an dem Zitat eben von Jesus habe ich erkannt, nicht die Gottlosen sind Gottes Problem, sondern die lieblosen und eigensüchtigen Heiligen. Oft hat man ja schon erlebt, dass gerade untreue Christen am Ende schlimmer sind, sich schlimmer verhalten als die sogenannten Heiden. Und so war es wohl auch bei Saul. Mir ist bewusst, dass das eine provokative Bibelstelle ist, die man sicher auch gegenrechnen muss gegen andere. Und trotzdem beende ich auch diesen Teil mit 2 Fragen. Einmal mit der Frage, welche Träume verberge ich vor Jesus? Oder anders ausgedrückt, was kann ich ihm nicht überlassen? Unser Thema ist Entfaltung der Liebe oder Heiligung. Ich hatte ja eben davon gesprochen, dass Gott, wenn er bei uns einzieht, uns so eine Art genetischen Fingerabdruck von ihm gibt, der eigentlich nicht umkehrbar ist. Und doch gibt es am Anfang der Heiligung und vielleicht überhaupt auf dem Weg der Heiligung 2 Extreme, die wir beachten sollten. Zwischen Maria und Saul, könnte man sagen, spielt sich diese Heiligung ab. Maria zeigt, wie weit die Liebe sich entfalten kann, bis zu einer Hingabe, die Jesus alles zur Verfügung stellt, alles für ihn opfert, auch das, was sie vorher als das Wertvollste für sich betrachtet hat. Und Saul zeigt, dass man diese Liebe auch wieder zum Erlöschen bringen kann, gezielt und bewusst, durch Dinge, die einem wichtiger sind. Und dann kann es schlimmer mit einem werden als vorher. Maria kann uns ein Ansporn sein und Saul eine Abschreckung. In der Regel befinden wir uns mit unserer Heiligung irgendwo dazwischen. Aber die ernste Frage ist, in welche Richtung bewegen wir uns? In welche Richtung bewegen wir uns? Entfaltet sich die Liebe weiter? Oder dämpfen wir sie weiter? Davon hängt sehr viel ab. In Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Amen. Lasst uns aufstehen für ein Gebet. Immer wenn es um unser Herz geht, Herr, ist es schon ein bisschen schwierig. Manchmal weiß ich ja selber nicht, was sich alles in meinem Herzen befindet und was davon das Wichtigste ist. Aber du schaust das Herz an und sagst uns, gib es mir. Du willst sortieren, stärken und aussortieren. Du willst heiligen und lindern, klären. Sei Herr über mein Herz. Gib, dass deine Liebe sich darin entfaltet. Amen.